Ja, ich darf auch zunächst einmal allen einen guten Morgen wünschen. Ob es eine gute Woche war, ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es alle schon gehört haben. Ich traf am Mittwochmorgen die Nachricht vom Tod von Jutta Beckert, einer Mitarbeiterin unserer Gemeinde. Eine Frau, ja, die schon in, glaube ich, den ersten Tagen, wo ich hier in Obertshausen war, mit ihrer fröhlichen und gewinnenden Art kennenlernen durfte und die auch für uns als Familie so wichtig war. Sie hat uns mit hineingenommen, sie hat manches Leckere für uns gekocht und ja, sie ist nun nicht mehr unter uns, ist nach langer Leidenszeit verstorben, Dienstagnacht. Und ja, mein Thema heute ist: Was sind wir einander schuldig? Und am Mittwochmorgen, am Mittwochvormittag kam Stefan Beckert, der Mann von Jutta Beckert, zu mir und ich denke, ich kann das hier sagen, als er kurz das so erwähnte und sagte, es ist gut, so wie es ist. Und er hat das so sagen können, so habe ich es verstanden, dass ja alles gesagt worden ist, alles, was noch hätte gesagt werden können, ist gesagt worden. Man ist einander nicht schuldig geblieben. Und das hat mich so bewegt. Und ich dachte, wie schön das ist, inmitten allen Leidens, das so sagen zu können. Man ist einander nicht schuldig geblieben. Man hat noch das gesagt, was man sagen wollte, sagen musste. Wie oft ist das ja auch anders, wenn ja ein Tod vielleicht überraschend kommt oder man einfach nicht den Zugang zum anderen gefunden hat und man dann so sagen muss, ja, ich hätte noch so gerne dies oder das angesprochen, ich hätte noch so gerne diese Geste mit auf den Weg gegeben. Es ist wunderbar, wenn man dahin kommt, dass man sagen kann, wir sind einander nicht schuldig geblieben. Das nehme ich mit, auch aus dieser Woche. Und das rührt mich an und muss sagen, es war keine leichte Woche, auch mir war manchmal zum Heulen zumute. Aber inmitten ja dieser Traurigkeit darf uns das allen ja auch so vor Augen sein, wie das aussehen kann, wenn Menschen ja Frieden miteinander haben. Ich lese uns aus dem Römerbrief, 13. Kapitel, einige Verse von Vers 7 bis Verse 14, wo Paulus eben gerade dieses Thema behandelt. Was sind wir einander schuldig? Was sind wir Gott gegenüber schuldig? Was sind wir uns selber auch schuldig? Paulus schreibt: Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre zusteht. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Was schulde ich dem anderen? Ich möchte an den Anfang stellen die Frage, was schulde ich Gott? Und ich meine, das sollte immer die erste Frage sein, die uns bewegt. Was schulde ich eigentlich Gott? Das ist auch die Frage in dem Gleichnis gewesen, dass Jesus auf die Frage des Petrus erzählt hat. Nicht wahr? Es ist schon schlimm genug, wenn wir Menschen gegenüber etwas schuldig sind und schuldig bleiben. Aber es übertrifft bei weitem noch das, wenn wir Gott etwas schuldig sind. So wie Jesus das in dem Gleichnis angedeutet hat. Paulus schreibt, er weiß dem Respekt zusteht. Und er weiß dem Ehre zusteht. Nicht wahr? In dem Gleichnis von Jesus, was wir gerade gehört haben, von diesem König, der einem seiner Verwalter einen Millionenbetrag erlässt, da könnte man sagen, nicht wahr, was für ein Gott, was für ein gnädiger Gott, was für ein barmherziger Gott, der einen Millionenbetrag einfach aus seinem Schuldbuch hinausstreicht, ist doch ein lieber Gott. Und mit so einem lieben Gott im Kopf ist dann dieser Verwalter losgezogen. Hat sich vielleicht darüber gefreut, dass ihm die Schulden erlassen sind. Aber dieser lieber Gott, der hat ihm nichts zu sagen gehabt für sein Verhältnis zu den anderen Verwaltern, zu seinen Mitverwaltern. Und dann muss er eben Gott noch von einer anderen Seite, seinen Herrn, seinen König da von einer anderen Seite kennenlernen. Das ist der Punkt, auf den Jesus hinauszielt. Das ist die Frage hier. Habe ich auch Respekt? Habe ich auch Ehre vor Gott? Das muss er dann lernen, dieser Mann in diesem Gleichnis, dieser Verwalter, dass es neben diesem lieben Gott, der bereit war, seine ganze Millionenschuld zu tilgen, auch diesen Gott gibt, der sagt, hör mal, was du da getan hast, das kann von mir nicht bestehen. Und jetzt lasse ich dich ins Gefängnis werfen. Da lernt er diesen gerechten Gott kennen, dem es eben kümmert, wie wir mit anderen umgehen und den es eben gekümmert hat, ob dieser Verwalter von all der Liebe und der Barmherzigkeit, die er erfahren hat, auch mit dem nötigen Respekt vor Gott, seinem Mitmenschen, seinem Mitverwalter gegenübergetreten ist. Das ist die Frage immer wieder, was für ein Gott geben wir weiter? Das Gleichnis hat beides. Hat diesen lieben Gott, der bereit ist zu vergeben, aber es hat eben auch diesen Gott, der Gerechtigkeit und Recht einfordert und es nicht einfach hinnimmt, wenn das nicht in unserer Mitte gelebt wird. Also welchen Gott leben wir, welchen Gott verkünden wir? Geben wir weiter an unsere Kinder, an unsere Enkelkinder? Ist es nur der liebe Gott oder ist es eben auch der Gott, von dem wir sagen können, der erfordert Ehrfurcht? Und auch Respekt. Was schulde ich Gott? Was schulden wir Gott? Wenn da nichts zwischen mir und Gott steht, ist doch was Wunderbares. Wenn ich abends ins Bett gehen kann und in Frieden schlafen kann. Und meine Frage wäre heute Morgen auch, können wir das? Können wir abends ruhig einschlafen? Ist da nichts, was unser Gewissen, unsere Gedanken quält, sondern kann ich wirklich sagen, ich bin mit Gott im Reinen. Und wenn nicht, dann dürfen wir das auch wissen, dass wir mit unseren Millionen Schulden, mit unserer großen Schuld auch vor Gott treten dürfen, ihn wirklich bitten dürfen um Vergebung und dass er sie uns wirklich geben möchte, damit wir gut schlafen. Können wir gut schlafen? Ein zweiter Punkt, was schulde ich meinem Mitmenschen? Was schulde ich meinem Mitmenschen? Das bringt Paulus auf den Punkt, Er fährt fort und sagt, bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. So einfach, mit einem Wort gesagt, die Liebe. Und das ist natürlich ein sehr großes Wort und das muss man immer wieder neu durchbuchstabieren, damit man es auch nicht falsch versteht. Im ersten Korintherbrief, dieses große Kapitel, Kapitel 13 über die Liebe, macht es auch deutlich, dass er sagt, ich kann vieles haben, vieles tun, aber wenn die Liebe nicht dabei ist, dann ist das alles nichts wert. Also die Liebe scheint der Dreh- und Angelpunkt zu sein. Aber was ist Liebe? Im Kapitel davor, im Kapitel 12, im Römerbrief Kapitel 12, da sagt Paulus, wer es im Lutherdeutsch im Ohr hat, einer soll den anderen höher achten, als er sich selbst achtet. So im Deutsch unserer Tage wäre das, nimm den anderen wichtiger, als du dich selbst nimmst. Und da merken wir schon, wenn ich Liebe so definiere, dass ich sage, der andere ist wichtiger, als ich selbst bin, das kratzt. Den anderen wichtiger nehmen, das heißt eben zu sagen, okay, die Zeit, die ich habe, die nehme ich jetzt nicht mir, sondern die gebe ich dem anderen. Die Kraft, die ich habe, setze ich jetzt nicht für meine eigenen Ideen ein, sondern für den anderen ein. Vom letzten Sonntag her auch das Geld, das ich habe, das nehme ich nicht für mich, weil ich so wichtig bin, sondern ich gebe es dahin, wo der andere ist und nehme den anderen wichtiger. Und das hat eben etwas mit einer Entscheidung zu tun. Nicht nur damit, dass wir, wie auch jetzt leider wieder in diesen Tagen von Bildern in Pakistan oder in Indien betroffen sind und natürlich auch unser Herz angerührt ist und auch unser Herz uns in Bewegung setzt. Aber die Liebe, von der Paulus hier spricht, das ist nicht nur die Liebe, die sozusagen im Herzen ihren Platz hat, sondern es ist wirklich diese Entscheidung zu sagen, ich stelle mich hinten an. Jesus sagt einmal, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen. Und dann soll er mir nachfolgen, sich selbst verleugnen. Das ist das, was die eine Seite der Liebe ist. Und ich kann nicht lieben, wenn ich auf der einen Seite nicht mich auch selbst einschränke, mich selbst verleugne. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20 heißt es, wer behauptet, Gott zu lieben, aber den Bruder hasst, der ist ein Lügner. Das ist die Probe aufs Exempel, ob ich denn Gott wirklich liebe, ob ich wirklich Gott liebe und Gott ehre. Menschen können sehr herausfordernd sein. Mitmenschen, auch Menschen in unserer Mitte können sehr herausfordernd sein. Auch innerhalb der Gemeinde sollten wir nicht damit rechnen, dass alles eitel Sonnenschein ist. Nicht einmal in unseren Gruppen und Kreisen, ich befürchte, nicht einmal in unseren Hauskreisen werden wir heile Welt haben. Es kann immer wieder sehr herausfordernd sein, so wie es Petrus eben diese Frage stellt an Jesus und sagt, hör mal, 7-mal vergeben, ist das nicht genug? 7-mal haben wir es versucht, miteinander, und Jesus dann die Vorstellungskraft eines Petrus sprengt, indem er sagt, nein. 70 mal 7 mal. Sind wir soweit schon mit dem anderen? Können wir sagen, 70 mal 7 mal vergeben? 70 mal 7 mal wieder einen neuen Anfang gewagt? Menschen sind nicht einfach. Mitmenschen sind nicht einfach. Auch in der Gemeinde, fürchte ich, sind wir alle keine einfachen Menschen. Paulus sagt noch etwas anderes, was mir aufgegangen ist. Er sagt, die Liebe, sagt er ein Kapitel davor, soll aufrichtig sein, ungeheuchelt, sagt das Luther, übersetzt das Luther, aufrichtige Liebe. Es ist, denke ich, eine große Frage, auch an uns alle innerhalb der Gemeinde. Was ist das für eine Liebe, die wir füreinander haben? Ist sie echt? Ist sie wirklich echt oder ist sie aufgesetzt? Laufen wir mit Masken herum? Ich habe die Woche einmal so einen Kommentar gelesen, der Offenbach Post, dass das jetzt die große Aufgabe unserer Bundeskanzler, unserer zukünftigen, wenn sie es denn nun wird, ist, im Moment zu schauen, wo sind die Aufrichtigen um mich herum, die aufrichtigen Politiker, die wirklich loyal sind und die ich darum auch in mein Kabinett mit aufnehmen kann. Ich meine, das ist eine Mammutaufgabe, ja. Wie stellt sie das jetzt fest? Wer meint es wirklich aufrichtig? Wer buhlt nicht nur um ihre Gunst, damit er einen Ministerposten erhält. Ja, das ist ja ganz schwierige Sache. Wer hat Hintergedanken? Und wer meint es wirklich aufrichtig und ernst? Gilt es immer wieder zu prüfen. Wir würden sagen, wahrscheinlich die Zeit wird es zeigen, ob diese Männer und Frauen es wirklich aufrichtig gemeint haben, ob ihnen wirklich unser Land am Herzen liegt oder ob es ihnen nur um sich selbst ging. Die Frage auch an uns. Selbst in der Gemeinde, wo ich mich einbringe, bleibt das immer so die Frage, tue ich das wirklich für die Gemeinde? Tue ich es für meine Mitbrüder, meine Mitschwestern oder aber tue ich es für mich selbst? Das ist eine Frage. Ich habe das auch anders erlebt. Einmal in England gab es eine Bewegung, die davon sprach, man kann in der heutigen Zeit den Menschen nicht mehr direkt so das Evangelium von Jesus Christus verkünden. Die brauchen das sehr anschaulich. Und da gab es eine Bewegung, die nannte sich im Englischen Servant Evangelism. So auf Deutsch wäre das so eine dienende Evangelisation. Und das sah dann so aus, dass man sich einfach mal an einem Wochenende oder so am Samstag in die Fußgängerzone oder in eine Einkaufspassage gestellt hat und je nach Wetterlage eben ein kaltes, erfrischendes Getränk angeboten hat oder ein warmes Getränk angeboten hat. Und war ganz interessant, wie die Menschen auf diese Liebesbekundung reagiert haben. Ich weiß nicht, ob wir das selber einmal uns überlegen könnten, wie wir darauf reagieren würden. Natürlich haben viele nachgefragt, warum macht ihr das? Und das gab Gelegenheit, da ist man vorher drauf auch eingestellt worden, das so zu beantworten, dass man gesagt hat, das ist einfach nur, das machen wir nur, um einmal die Liebe Gottes ja zu zeigen, deutlich werden zu lassen. Nur aus diesem Grund, einfach um zu zeigen, wenn man etwas persönlicher das sagen wollte, wie sehr Gott sie liebt. Und dann hat das ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Die einen haben das nicht so richtig glauben können und haben gesagt, naja, aber das ist doch vielleicht nicht so ganz ehrlich gemeint, oder? Da ist vielleicht bestimmt noch irgendwie so ein Haken bei der Sache. Und muss ich hier noch irgendwas unterschreiben oder muss ich jetzt nächsten Sonntag in euren Gottesdienst kommen? Ja, so diese Frage, ist das wirklich ehrlich gemeint? Und das ist ja schon irgendwo traurig, oder? Dass wir in so einer Zeit leben, wo viele sagen, da muss doch irgendwo ein Haken bei der Sache sein. Aber es ist eine Chance. Es ist eine Chance, in kleinen Liebesbezeugungen eben deutlich zu machen, doch ohne Gegenzug gilt das. Wir leben in einer Zeit, wo man denkt, man muss immer quitt sein miteinander. Und dass das immer so ein Geben und Nehmen ist. Und das wäre dann schon sozusagen eine gute Basis für das Miteinander. Ja, die Bibel geht darüber immer hinaus. Sie sagt, wir sind als Christen. Auch innerhalb der Gemeinde können wir nie sagen, wir sind miteinander quitt. Auch nicht mit den Leuten draußen, denen wir begegnen Tag für Tag, sind wir nie quitt. Dürfen die immer wieder überraschen und dass sie sich wundern und sagen, wieso macht ihr das? Ja, ich weiß, ich bin einmal mit auf einer Jugendfreizeit, haben wir das in Wetzlar gemacht und haben dann überlegt, was könnten wir denn machen und haben Blumen gekauft, zusammengelegt Blumen gekauft und haben dann ja Passanten so in der Einkaufsstraße Blumen einfach geschenkt. Das war keine besondere Zeit, also dass man das hätte mit irgendetwas in Verbindung bringen können. Also diese Art und Weise, Menschen für Gottes Liebe sozusagen aufmerksam zu machen. Und dann gab es aber noch eine andere Reaktion, dass Leute gesagt haben, selbst bei so einer Tasse heißen Tee oder heißen Kakao oder einem erfrischenden Getränk gesagt haben, naja, aber jetzt will ich aber dafür auch was geben. Und dann griffen sie in ihre Tasche und haben irgendein Geldstück rausgeholt. Und das scheint auch irgendwie so drin zu sein, ja, dass es Menschen auch vielleicht unter uns gibt, die sagen, ich kann das irgendwie nicht annehmen, ja, als Geschenk nicht annehmen. Und irgendwo meinen, sie müssen dann gleich wieder etwas dafür tun. Dann sich nicht beschenken lassen können, ist so ein ganz großer Mangel unserer Zeit. Und gerade wir haben es doch mit einem Gott zu tun, der uns beschenken möchte. Und der eben, so wie in diesem Gleichnis, das auch sagen möchte, da ist nichts, was du zurückzahlen musst. Du musst auch nicht bei dem Millionenbetrag, dann gib wenigstens so viel, wie du kannst oder irgendwas, hätte der sagen können. Nein, alles erlassen. Können wir das annehmen, wenn andere uns einen Liebesdienst erweisen? Das ist auch so eine Frage. Dann fährt Paulus fort und sagt, passt mal auf, bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Und ich denke nochmal an das, was ich am Anfang erzählt habe von Jutta Beckert. Und ich denke, das ist ja oft dann so, dass wenn einem das einmal deutlich wird, dass die Lebenszeit eine kostbare Zeit ist, die aber begrenzt ist, dass man dann noch einmal ganz anders lebt und auf Menschen zugeht. Und das ist ja ein Stück weit auch das, was Paulus hier anspricht und sagt, pass mal auf, unsere Lebenszeit ist begrenzt, unsere Welt ist begrenzt. Nehmt das mal deutlicher wahr, dass man Dinge nicht irgendwie auf den nächsten Tag verschieben soll. Das ist so eine ganz heikle Sache, ja, dass wir sagen, naja gut, ich weiß, was ich dem anderen schulde, aber heute klappt es noch nicht, vielleicht dann morgen. Und dann schiebt man das so vor sich hin. Und Paulus erhebt da seinen Zeigefinger und sagt, seid euch bei allem bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Heute gilt es, nicht Dinge auf morgen verschieben. Und das merkt man dann ganz besonders schmerzlich eben dann, wenn jemand aus dem Leben ausscheidet und man sich eben überlegt und sagt, man hätte ich doch noch und wollte ich doch. Und dann konnte man es nicht mehr. Dann ist man im Unfrieden auseinandergegangen und hat nicht mehr Frieden und Versöhnung gesucht. Was schulde ich Gott? Was schulde ich meinem Mitmenschen? Mein letzter Punkt, was schulde ich mir selbst? Da sagt Paulus, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Also, ich habe das nochmal auch in einem Kommentar nachgelesen. Auch die Zeit damals, die Zeit des Paulus, war keine anständige Zeit. Und die Leute waren keine anständigen Leute. Die haben durchaus auch gewusst, wie man ein unanständiges Leben führt. Und was wir hier so vor Augen geführt bekommen, das ist also durchaus auch heute noch gang und gäbe, Schlemmen und Saufen, sexuelle Ausschweifung, Streit und Rechthaberei. Und kann sich das dann fast vorstellen, ja, wie auch die Kleidung am Tag danach ausgesehen haben mag nach so einer Sauftour oder nach einer Nacht der Ausschweifung und vielleicht auch der Rauferei. Das konnte man vielleicht wirklich so ablesen, so wie man das vielleicht ablesen kann, wenn heute einer die Nacht durchgemacht hat. Am Geruch kann man das schon allein feststellen, aber vielleicht dann auch an der Kleidung, wenn einer in die Gosse gefallen ist und die Spuren am eigenen Leib, an der eigenen Kleidung trägt. Das ist so ein Stück weit das Bild, was Paulus vor Augen hat. Was bin ich mir selber schuldig? Dann sagt Paulus, wie wäre das, ein neues Gewand anzuziehen? Nach so einer Nacht sozusagen, nach solch einem Nachtleben, in ein neues Gewand zu schlüpfen. Das wär's doch. Im Galaterbrief sagt er, Galater 3, 27, 28, denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Das ist der entscheidende Punkt, dass ich mir das schulde ich mir, so ein neues Gewand. Diese Verbindung mit Jesus aufzunehmen, zu sagen, meine Güte, was ich hier anhabe, das trägt deutlich die Spuren meines Nachtlebens. Und ich möchte ans Tageslicht treten und möchte das nicht länger an mir tragen. Und dann hält Jesus eben dieses neue Gewand bereit. Und dann dürfen wir ans Tageslicht treten und an uns wird nichts mehr davon zu erkennen sein, was unser altes Leben, unser Nachtleben ausgemacht hat. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Das ist ganz interessant, möchte ich mit schließen, dass eine große, große Gestalt der Kirchengeschichte, Augustin, für ihn war genau dieser Text, diese Verse hier, waren der entscheidende Ruf, umzukehren zu Gott. Und die Geschichte schreibt er selber in seinen Bekenntnissen, kann man nachlesen, sagt er, war da im Garten, er hatte sich wohl beschäftigt, seine Mutter war Christin und er hatte sich beschäftigt auch in diesen Tagen mit dem Römerbrief, aber so richtig Bedeutung hatte er dem nicht beimessen können. Und so ging er durch den Garten und hörte plötzlich eine Kinderstimme, die rief, tolle Legge, auf Deutsch heißt das, nimm und lies. Und dann ging er noch einmal zurück, da wo dieser Römerbrief, ich weiß nicht in welcher Form das lag, nahm diese Schrift zur Hand und liest genau diesen Vers, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Und dann liest er weiter, legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Und das wird für ihn der Ruf Gottes umzukehren. Und dann findet er Frieden. Und das ist, denke ich, das, wenn wir niemandem mehr etwas schuldig sind, was wir alle finden können. Wenn ich Gott nichts mehr schuldig bin, habe ich Frieden. Wenn ich dem anderen nichts schuldig bleibe, habe ich Frieden mit dem anderen. Und wenn ich auch mir selber nichts schuldig bin, wenn ich mir selber nichts vorzuwerfen habe, mein Nachtleben, dann habe ich auch selber in mir Frieden. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Den Weg dazu, den können wir alle beschreiten. Und das wünsche ich uns, dass wir Frieden haben in uns selbst, in unserer Gemeinde, in unserer Mitte. Amen.